Das Wort für die Predigt, was uns für diesen Sonntag verordnet ist, steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Ich verlese uns den Predigttext. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat, in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein heiliges Wort. Wir bitten dich jetzt um deinen Heiligen Geist. Berühre unser Herz, dass wir nicht nur hören, sondern auch glauben und verstehen. Das gib uns durch deine Gnade in Jesu Namen. Amen. Liebe Gemeinde, also das war wirklich nervig und belastend, in dieser Klasse Religionsunterricht zu halten. Ich habe eine ganze Reihe von Jahren in der Sek 1 und Sek 2 unterrichtet, aber so eine Klasse, die hatte ich nur einmal. Also, wie die sich behagten mit üblen Worten und dann aufeinander losgingen. Und jeder war dabei so auf sich konzentriert und aggressiv. Also da war richtig Gewalt im Spiel. Es gab Tage, da brauchte ich 10 Minuten, bis der Unterricht möglich war. Aber die Schüler, ja, die fanden ihr Verhalten ganz normal. Ich hatte irgendwann die Nase voll und sagte, so Leute, setzt euch so, dass ihr euch gegenseitig ansehen könnt. Und wieder, das dauerte, aber sie tun es. Und ich sagte, stellt euch vor, es gibt in dieser Klasse nur 3 Gruppen von Menschen, Täter, Opfer und Retter. Entscheidet euch jetzt, zu welcher Gruppe ihr gehören wollt. Ich gab jedem ein Blatt und Stift und sagte, schreibt es auf ein Blatt und haltet es verdeckt. Und dann schreien sie durcheinander, aber sie tun es. Als sie fertig sind, sage ich, so und jetzt dreht euer Blatt um. Und alle blicken im Kreis herum. Und augenblicklich herrscht Stille. Und dann sehen 25 Augenpaare mich an und können das Ergebnis kaum fassen. Opfer, lauter Opfer. Ständig haben sie sich gegenseitig bekriegt, verletzt, genervt. Und jetzt denkt jeder, ich bin hier das Opfer. Und keiner von denen fühlt sich als Täter. Und auch niemand sieht sich in der Rolle des Retters. Naja, nachdem das Erstaunen weicht, geht das Geschrei wieder los. Und sie schreien sich an, was? Du ein Opfer, du bist doch viel schlimmer als ich. Und der andere, nein, ich bin unschuldig, ich wehre mich doch bloß. Du greifst mich doch immer an. Also und so weiter. Ich hätte der Klasse wirklich gern beigebracht, dass auch Opfer zu Täter werden können und dass manchmal eine klare Abgrenzung gar nicht möglich ist. Aber das geht im Chaos unter. Soweit. Nun ein Stück weiter die Frage, warum sollte es bei diesen Jugendlichen anders sein als beim Rest der deutschen Bevölkerung? Dort denken nicht viele, also mir wird schon manchmal übel mitgespielt. Ich werde abgezockt. Ich leide unter einer verfehlten Steuerpolitik, unter Corona. Ich bin das Opfer von Lärm, dreckiger Luft, mit Gift belasteten Nahrungsmitteln. Ich leide unter der globalen Weltentwicklung. Ich bin das Opfer der Marktwirtschaft, der Finanzkrise. Ich bin das Opfer der Bundesbahn und der gegenwärtigen Umstände und so weiter. Sich bewusst oder oftmals auch unbewusst als Opfer zu sehen, das ist nicht nur schlimm, sondern es hat Folgen für das ganze Leben. Aber manchmal habe ich den Eindruck, es scheint auch lustvoll zu sein. Man kann es genießen, Aufmerksamkeit zu bekommen, bedauert zu werden, sich selbst zu bedauern. Und dadurch ist zugleich auch der Blick auf das Leid und für das Leid anderer vernebelt. Als Opfer kann man nämlich auch ein gutes Gewissen haben und kann auch gut in Deckung gehen. Denn die anderen sind ja dann dran schuld. Solches Nachdenken über das Miteinander in unserer Gesellschaft und in welcher Rolle wir uns dabei sehen. Ich finde es jedenfalls äußerst hilfreich, auch wenn der Anlauf ein bisschen lang war, ich finde es äußerst hilfreich für das Verstehen unseres heutigen Predigtwortes. Weil Petrus schreibt diese Worte an Leute, denen die antike Gesellschaft damals die Opferrolle unwiderruflich übergestülpt hatte. Es ist nämlich ein Brief an Sklaven. Und wie seltsam klingen seine Anweisungen für die Gedemütigten und Rechtlosen und Leidenden. Er schreibt, ihr Sklaven ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Mancher schüttelt mit dem Kopf, so befremdlich klingt das. Aber manchmal ist das Befremdliche, das andere, gerade die helfende Antwort in einer verkorksten oder gar aussichtslosen Lage. Naja, zunächst fragt erstmal der aufgeklärte Mensch der Moderne, warum ruft der Apostel die Unterdrückten nicht zum Widerstand auf? Soll man sich wirklich alles gefallen lassen? Wie kann man denn Leid und Unrecht als Gnade bei Gott empfinden? Dazu ist erstmal gesagt, Petrus, der Schreiber, der wusste ganz sicher von dem enormen Leidensdruck und auch der Rechtlosigkeit der Sklaven im römischen Imperium. Er wusste, sie waren der Willkür ihrer Herren ausgesetzt. Aber sein Wort an die Sklaven heißt eigentlich, er sagt, blickt doch mal bitte weg von euch, blickt weg von eurer Situation, blickt weg von euren Umständen und Herren, blickt da mal weg. Und blickt einfach mal auf Christus, an den ihr glaubt. Ich lese uns das mal vor. Er stellt ihnen sozusagen Christus vor Augen und schreibt, Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, das ihr nachfolgen sollt, seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Muss man erstmal ein bisschen setzen lassen, aber ich habe mich gefragt, was tut der Apostel hier? Im Grunde genommen etwas Seelsorgerliches. Er richtet die Unterdrückten auf. Er öffnet ihnen erstmal die Augen und sagt, Solange ihr auf eure Rechtlosigkeit in der Gesellschaft schaut und auf euer Unterdrücktsein und so weiter, da seht ihr euch immer als Opfer. Ihr seht euch und erlebt euch immer als hilflos und ausgeliefert. Ihr erlebt euch der Würde und der Zukunft beraubt. Und das hat Folgen für euer Leben und Denken. Er holt sie praktisch aus der Rolle des armen Opfers heraus. Er gibt ihnen ein anderes Bild von sich selbst, und zwar das Bild des klaren, aufrechten Christen, freigesprochen von Gott. Ihr Lieben, jetzt kommt ein Teil der Predigt, den würde ich Bekenntnis nennen. Denn das vermag der Glaube an Christus. Ich bekomme einen klaren Blick, welche Würden, Gnade und Rechte ich habe. Und das vermag der Glaube an Christus, auf den mir von Gott geschenkten Rechten mein Leben zu bauen. Und diese Rechte, die heißen: Ich bin Kind Gottes, ich bin Erbe des ewigen Lebens und ich trage das Siegel der Taufe. Das vermag Glaube an Christus, aus diesen geschenkten Gnaden immer frische Kraft zu schöpfen. Und zwar aus den Gnaden, mir geschenkten, euch geschenkten Gnaden, die da sind: Vergebung meiner Schuld, das Wort Gottes und die Gemeinde. Das sind die uns geschenkten Gnaden. Und Petrus sagt zu den Sklaven: Eure Menschenwürde, euer Recht ist bei Gott verankert, also ewig. Und auch heute, das war zu allen Zeiten so und gilt auch heute ist der Glaube an Christus die einzig nachhaltige Widerstandskraft, wenn Menschen oder die Gesellschaft, das Alter oder die Lebensumstände mir meinen Wert und Würde absprechen wollen. Also, ich soll eine Nummer sein, bin ich nicht, sondern ich bin ein geliebtes Gotteskind. Ich soll ein Zufall sein, eine Laune der Natur, also eine Ansammlung von Atomen, bin ich nicht. Ich bin Gottes Eigentum. Ich bin teuer erkauft durch das Blut Christi. Und an dem Preis, den Jesus für mich bezahlt hat, an dem Preis erkenne ich den Wert, den Gott mir und dir beimisst. Zum alten Eisen soll ich gehören, nur weil ich krank oder schwach oder alt bin? Niemals! Denn sonst würde Christus nicht sagen und rufen: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und mich sollte etwas von Gott trennen? Etwa Sünde oder der Satan oder Tod? Nein, niemals. Und wieder weist der Apostel Petrus auf die rettende Tat Jesu. Und diese Tat gilt euch und mir. Und er schreibt: Denn Jesus hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen auf das Holz an seinem Leibe, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Und das ist übrigens auch nicht nur ein Auftrag, sondern der Lebenssinn. Der Auftrag jedes Glaubenden: der Gerechtigkeit leben. Das heißt, den Menschen um uns gerecht werden. Zur Erinnerung: Christus hat uns nicht nur gerecht gemacht vor Gott, sondern er ist auch uns gerecht geworden. Er hat nämlich dafür gesorgt, dass ein liebevolles, lebendiges Miteinander wachsen kann. Jesus hat die Maßstäbe für das Heilwerden unheilvoller Zustände gesetzt. Und nun sollen wir das Rad nicht neu erfinden, sondern wir sollen ihm einfach nachleben. Leben nach Jesu Muster. Ringen, mühen, leiden für ein heilvolles Leben. Und das Herz dieses Lebensmuster liegt immer in dem heil gewordenen Verhältnis zu meinem Schöpfer. Und daran erinnert Petrus an das Herz des christlichen Lebens und schreibt, durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Bis heute krame ich ab und an ganz gern mal eine alte Erinnerung heraus. Diese Erinnerung, dieses Geschehen damals, hat in mir etwas Entscheidendes und sehr Heilvolles bewegt. Also, eines Abends setzt sich meine Mutter zu mir ans Bett, dem, ich glaube, so 10-Jährigen. Ihre Seele beugt sich unter meine und hebt sie aus dem Staub mit den Worten, die ich noch heute höre: Entschuldige bitte, Michael, dass ich zu dir heute gesagt habe, ich will dich nie wieder sehen. Eine Mutter entschuldigt sich bei ihrem Kind. Heilwerdendes, heilvolles Leben. Heilvolles Leben, das ist nicht nur irgendeine ferne Bestimmung, die wir mal vielleicht erreichen werden an unserem Lebenshorizont, sondern das ist Gottes Plan für heute und für morgen. Wir sind nämlich keine Opfer. Wir sind Gerettete aus Sünde und Tod. Wir sind Menschen unter Gottes Führung. Wir sind Menschen, denen ein Weg, und zwar ins Heil und in den Himmel gewiesen ist. Wir sind Menschen von ihm geliebt, ausgestattet mit ewiger und unverlierbarer Würde, beschenkt mit Hoffnung und Zukunft. Das ist die Wahrheit über deinem Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen jetzt miteinander singen: Jesus lebt, mit ihm auch ich.